Die Einladung. Ich bin immer sehr gerne hier in Schmalkalden. Wir wären diesmal auch gerne als ganze Familie gekommen. Das hat leider nicht geklappt. Ich habe meine Söhne mitgebracht. Meine Töchter, meine Frau habe ich zu Hause gelassen. Ja, ich freue mich auf die drei Themen, die wir heute haben. Wir fangen mit dem ersten Thema an. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Eine Aussage Gottes, die er trifft im Zusammenhang mit der Schöpfung, nachdem der Mensch gerade geschaffen ist, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Und wir wollen uns anschauen, was das alles beinhaltet, diese Aussage. Wenn der Schöpfer sowas sagt, dann tun wir gut daran, das zu lernen, denn er hat uns gemacht, er weiß, wie wir gemacht sind. Und das hier, dass der Mensch auf Gemeinschaft hin angelegt ist, auf Gemeinschaft hin geschaffen ist, das gehört zu dem, was man Conditio Humana nennt, so die Grundbedingungen des Menschseins, dass der Mensch Gemeinschaft braucht. Und Gott sagt das hier natürlich ganz spezifisch in Bezug auf Mann und Frau, auf Gemeinschaft in der Ehe. Aber es hat vielleicht noch viele weitere Aspekte, ganz grundsätzlich, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. In unserer Zeit heute mehr als in jeder Zeit vorher sind viele Menschen beziehungsweise mit AI, ja, also beziehungsentfremdet, ohne Beziehungen, zurückgezogen von Beziehungen. Die Anzahl der Single-Haushalte ist, je nachdem, wo man guckt, in großen Städten oft über 40%, wo Leute ganz alleine leben, die zum Teil dann wechselnde Beziehungen haben, um dieses Bedürfnis auszuleben, aber nicht wirklich in einer Beziehung leben, die verbindlich ist. Und wir sollten beziehungsweise mit EI sein, weise in Bezug auf unsere Beziehungen, Täter des Wortes, indem wir schauen, was möchte Gott, wie wir in Beziehungen leben, wie wir Gemeinschaft haben, wie wir eben nicht allein sein sollen. Und ja, wie schaut das aus? Das, worüber Gott das sagt, ist, als er dem Adam die Eva gibt, seine Frau, und davor hat er eben den Adam die Tiere benennen lassen. Und dabei hat Adam einen Einblick bekommen in die Schöpfung, dass das überall so ist, dass die Tiere männlich und weiblich als Paare geschaffen sind. Die Tiere, die Gott Adam dazu führt. Und ja, so denken viele Menschen, ist das auch mit der menschlichen Beziehung. Das ist einfach dieses Fortpflanzungsding. Es muss irgendwie diesen sexuellen Kontakt geben, damit es weitergeht. Und mehr ist das eigentlich nicht. Das ist der Sinn von Beziehung, so wie es auch in der Ehe ist. Das ist eine im Grunde genommen biologische Notwendigkeit. Und wenn der Mensch da mehr draus macht, dann ist das eben, weil er als Mensch auf einer höheren Ebene darüber nachdenkt und da mehr hineinlegt. Aber das ist auch schon alles. Und wir wollen etwas sehen, dass das nicht alles ist, dass Gott sich wesentlich mehr dabei gedacht hat, was er dem Menschen gibt, als das, was wir sonst in der Schöpfung finden. Und er lässt das auch schon anklingen. Er sagt, dass Mann und Frau, dass der Mensch zusammen ein Fleisch sein soll, zu einem neuen Fleisch, also eine neue Einheit bilden soll, und gibt damit schon ein Bild ganz am Anfang der Geschichte von dem, was er schon in seinen Gedanken hatte, für die Vollendung der Geschichte, für die Zeit nach der Schöpfung, für die Ewigkeit, dass da eine Beziehung sein soll, wo die Ehe, eine perfekte Beziehung zwischen Mann und Frau, nur ein schwaches Abbild von ist, die Beziehung von dem Herrn Jesus und der Gemeinde, der Versammlung, der Kirche, den Gläubigen, die er dann bei sich haben will in der Ewigkeit. Das hatte Gott schon bei der Schöpfung vor Augen, und da gibt er in der Ehe, in der Beziehung zwischen Mann und Frau ein Bild davon. Und naja, man könnte denken, dieses Ein-Fleisch-Sein, das ist jetzt, hört sich so speziell an, aber im Prinzip finden wir sowas auch schon in der Schöpfung. Ich möchte mal ein Beispiel zeigen. Das sind hier alles, kann man das sehen? Ich habe das hier etwas lichtstärker auf dem Bildschirm. Das sind, ja, in Wirklichkeit würdet ihr da gar nichts von sehen. Die leben nämlich alle in der Tiefsee, diese Fische, und da ist es stockdunkel. Die leben in einer Tiefe, wo nie ein Lichtstrahl hinfällt. Das sind Fische, die in einer Meerestiefe leben, wo es fast gar nichts gibt, gar keine Pflanzen und dadurch kaum Nahrung und überhaupt nur ganz wenig Lebewesen. Also ein riesiger leerer Raum ab 1000 Meter Tiefe so, und dann, je nachdem wie tief das ist, bis zum Meeresgrund, bis in 6000 Meter Tiefe, leben diese Tiefseefische. Und weil da eben so ganz wenig los ist, darum haben die eine sehr spezielle Methode, wie sie das mit der Fortpflanzung regeln. Das sind alles weibliche Tiere hier. Und die Männchen, die sind bis zu 1000-fach kleiner. Die sind also so klein, die könntet ihr gar nicht sehen hier. Die sind wie kleine Insekten, würden die daneben wirken. Die werden nur wenige Millimeter groß. Also Weibchen sind eben normale Fische, die werden bis zu 1,20 Meter groß, je nach Art, diese Tiefseefische. Und die Männchen sind einfach wie ganz kleine Parasiten wirken die. Und so verhalten die sich auch. Die tauchen dann irgendwann, die leben als Kleintiere an der Oberfläche, tauchen dann, wenn sie geschlechtsreif sind, runter und beißen sich an einem Weibchen fest, wenn sie es gefunden haben, und verschmilzen dann damit. Die werden also buchstäblich ein Fleisch. Die Haut des Weibchens, die schließt die ein. Und dann werden die stückweise abgebaut, der Blutkreislauf, der vereinigt sich, die fressen nichts mehr. Die werden also wirklich ein Fleisch mit diesem Weibchen, an dem sie dranhängen. Und die einzige Funktion ist dann noch, wenn das Weibchen Eier legt, dass der Rest, der von dem Männchen dann noch übrig ist, den Samen dazu gibt. Der wird also fest integriert in den Körper des Weibchens. Also Tiefseefische werden tatsächlich ein Fleisch, verschmelzen miteinander. Hier sieht man das mal, das ist so ein Weibchen. Was der vorne dran hat, ist ganz interessant. Das ist so ein Leuchtorgan, mit dem der Fische anlockt. Eine kleine Laterne, da sitzen Bakterien drin, die Licht erzeugen. Und wenn die nah genug ran sind, dann schnappt der Kiefer auf und die werden reingesaugt. Und das hier ist ein verheiratetes Weibchen. Und da oben seht ihr an diesem Geschwulst an der Stirn, da hängt ein kleines Männchen dran. Das ist also hier das Männchen von dem Anglerfisch. Das beißt sich da fest und wird dann Teil des Körpers des Weibchens. Also in der Natur haben wir eine riesige Fülle von verschiedenen Mechanismen, wie der Schöpfer sich das da überlegt hat, wie Tiere zusammenkommen, und die meisten davon, da sind wir dankbar, wenn wir das vergleichen, was er den Menschen gegeben hat, dass das völlig anders ist. Denn das hier ist ja eine sehr einseitige Sache, ja, das Weibchen lebt ein ganz normales Leben, das Männchen opfert sich ganz in dieser Rolle als Samenspender, geht da ganz drin auf. Das hier ist ein Pärchenegel. Hier ist es andersrum. Da lebt das Weibchen in einer Bauchfalte des Männchens. Also das Männchen ist hier das Große, was aussieht wie so eine Bananenschale. So als ob man da die Banane rausgeholt hätte. Und da, wo jetzt Platz ist, da lebt dann das Weibchen drin. Die sind also auch sowas wie ein Fleisch. Die treten danach nur noch so gemeinsam auf. Und hier hat man nochmal so einen extremen Geschlechtsdimorphismus nennt man das, wenn die so ganz unterschiedlich aussehen, unterschiedlich groß sind. Das ist das Weibchen von dem Papierboot, so heißt dieses Weichtier oder Argonaut. Und so sieht das Männchen aus, so ein kleiner Winzling. Der muss aufpassen, dass er nicht versehentlich verschluckt wird. Der muss da ganz vorsichtig sich ranarbeiten und kann dann seine Funktion erfüllen. Also bei fast allen Tieren ist es so, dass es nicht irgendwie was auf Augenhöhe gibt, wie Gott sagt über den Menschen, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und der Mann sagt direkt, die ist von meinem Fleisch, die entspricht mir, die ist wesensgleich. Und das sieht in der Schöpfung ganz anders aus bei den meisten Tieren, die Gott geschaffen hat. Das ist hier die Feigenwespe. Vielleicht schon mal jemand von gehört, wie das bei denen läuft, bei den Feigenwespen. Das ist auch eine ganz traurige Geschichte eigentlich. Es ist gut, dass es die Feigenwespen gibt. Ohne die hätten wir keine Feigen. Das sind die einzigen Tiere, die Feigen bestäuben können. Wenn dann so eine reife Feige da ist, die hat ja innenliegende Blüten, ja, dann kann so eine weibliche Feigenwespe da eindringen. Die bestäubt die und die legt dann auch ihre Eier da rein. Und aus einigen der Eier schlüpfen die Männchen aus. Das hier unten ist das Männchen. Das ist blind, hat keine Verdauungsorgane, keine Mundwerkzeuge, keine Flügel. Es hat eigentlich nur einen großen Apparat zum Besamen der Eier und das macht es, die Männchen schlüpfen etwas eher und die befruchten dann die Eier der Weibchen, die noch, also die Larven der Weibchen, die noch in den Eiern stecken, noch nicht geschlüpft sind. Und das Letzte, was sie machen, ist dann einen Gang zu bohren durch das dicke Fruchtfleisch der Feige. Und wenn der Gang fertig ist, dann fallen sie einfach tot raus. Also das ganze Leben besteht aus dieser einen Aktion, zu schlüpfen, die Eier zu befruchten und dann diese große Anstrengung zu machen, den Gang durch die Feige zu bohren und dann sind sie tot, sobald sie das Licht erblicken, was dann außerhalb ist. Und die Weibchen schlüpfen etwas später und nutzen dann diesen Gang, um ins Freie zu kommen. Die kämen aus der Feige sonst gar nicht raus. Also eine völlige Aufopferung an diese eine Aufgabe im Leben des Feigenwespenmännchens. Der wird nie erleben, wie schön das ist, draußen rumzufliegen im Sonnenschein oder irgendetwas zu erleben. Der hat nur eine Funktion. diesen Geschlechtsdimorphismus kennen von den Spinnen sicher viele. Hier ist eine große Netzspinne und darüber ist das Spinnenmännchen. Ein Winzling dagegen, ja, der hat Glück, dass er so klein ist, so wird er gar nicht wahrgenommen von dem Weibchen und kann unentdeckt da sein Paket abliefern und danach verschwinden. Denn wenn das Weibchen ihn entdeckt, dann wird er verspeist. Ja, man fragt sich, wenn man das in der Schöpfung sieht, ob das vom Sündenfall vielleicht vieles völlig anders gewesen ist. Denn wir haben ja viele Hinweise in der Bibel, dass die Tierwelt eigentlich so geschaffen war von Gott ursprünglich, dass er ihnen das Kraut als Nahrung gibt, also pflanzliche Nahrung. Und erst nach dem Sündenfall gilt, dass es anders ist. Wenn wir Hinweise sehen vom tausendjährigen Reich, wo Gott zum Teil die Dinge wieder korrigiert, die mit dem Sündenfall sich geändert haben in der Erde, da heißt es, dass Wolf und Lamm zusammen weiden, dass der Löwe Gras fressen wird wie das Rind, dass also die Tiere, die heute Fleischfresser und Räuber sind, sich offensichtlich ganz anders ernähren. Und das könnte auch gegolten haben für alle möglichen anderen Räuber, auch für die Insekten. Das werden wir vielleicht erfahren, wenn wir bei Gott sind, wie das vorher war, wie es anders denkbar ist. Heute können wir uns das gar nicht vorstellen. Ne? Unsere Schöpfung, die wir kennen, die funktioniert völlig anders. Und wenn wir heute von der Schöpfung was uns anschauen wollen, dann bezieht sich das immer auf eine gefallene Schöpfung. Das ist hier eine Mantis, eine Gottesanbeterin, die verspeist gerade ihr Männchen während des Paarungsaktes. Das ist so intelligent gemacht, dass der gesteuert wird vom letzten Hinterleibssegment, dieser Vorgang bei Männchen, dass also wenn der Kopf schon verspeist ist, dass trotzdem weiter fortgesetzt wird. Biologisch gesehen hat das einen Sinn, denn das Männchen, die Proteine kommen dem Nachwuchs zugute. Also sinnvoll ist das immer. Es funktioniert, aber naja, in unserer Vorstellung ist es alles andere als human, als erstrebenswert, so funktional zu denken und Beziehungen rein funktional zu sehen. In der restlichen Schöpfung ist das so. Das muss man sich einfach immer klar machen. Wenn es Menschen gibt, die das ausklammern, dass es irgendwie was Höheres, Göttliches gibt und sagen, es ist letztendlich alles optimiert, dass es funktioniert, dann liegt es nahe, dass man auch menschliche Beziehungen rein funktional betrachtet. Und dann guckt, naja, wie sieht es sonst aus? Was hat die Evolution alles optimiert? Sollten wir vielleicht auch in der Hinsicht irgendwie weiter optimieren? Dass wir nicht so viel uns abgeben mit romantischen Gefühlen und der Idee von Liebe, sondern einfach gucken, was ist der Zweck dieser Sache? Ja, da ist dieses Hinterleibssegment in Aktion, während der Kopf- und Brustbereich schon verspeist worden ist. Und auch die ganze Sache der Partnerwahl, wie Männchen und Weibchen sich finden, das ist ja ein ganz buntes Feld in der Biologie, wo es total verschiedene Mechanismen gibt. Die meisten sind gut bekannt, wie um Weibchen gekämpft wird. Hier habe ich mal eine etwas ungewöhnliche Methode, das sind die Stielaugenfliegen, eine ganz formenreiche Gattung von Fliegen. Und bei denen geht das so, dass die Männchen sich vergleichen und wer die längsten Augenstiele hat, der bekommt das Weibchen. Und das führt dann dazu, so ein Mechanismus der Selektion, dass natürlich immer die Männchen die Gene weitergeben, die auch schon die längsten Augen haben und die dadurch über viele Generationen betrachtet immer länger werden. Ja, das treibt dann ganz absurde Wurzeln, bis hinterher die Augen so lang sind, dass er kaum noch fliegen kann damit. Und dann hat man irgendwie so einen Selektionsnachteil, der dagegen wirkt und das Ganze begrenzt, dass die nicht endlos lang werden. Ja, und das ist eine recht friedliche Methode. Die laufen einfach aufeinander zu und gucken genau, wie viel hast du, wie viel habe ich. Und dann ist das meistens klar. Und wenn die mal zufällig genau gleich lang sind, dann kämpfen die auch. Dann schlagen die sich diese Stiele so um die Köpfe. Peitschen sich also mit ihren Stielaugen. Die Stielaugen fliegen. Ja, das ist für uns komisch, ja, wenn wir uns vorstellen, wir würden immer unseren Augenabstand vergleichen und da irgendwas dann festmachen. Es gibt auch Sachen, die dem menschlichen Verhalten viel näher kommen, die mit Ästhetik und gutem Geschmack zu tun haben. Ein schönes Beispiel dafür finde ich die Laubenvögel. Die Laubenvögel, die kommen auf Inseln im Pazifik vor. Und das hier ist so eine Präsentation eines Laubenvogelmännchens. Die haben also alle die gleiche Idee, wie sie Weibchen für sich begeistern können. Und zwar machen die solche Ausstellungen. Die sammeln irgendwas, und arrangieren das und warten dann, laden die Weibchen ein, sich das anzugucken. Und wenn das überzeugend ist, dann kommt es dazu, dass sie zusammenkommen. Der hat also hier Schneckenhäuser gesammelt. Nicht, dass der die fressen würde, der frisst keine Schnecken, aber der findet diese Häuser ganz toll. Und was er da gebaut hat, ist auch nicht etwa ein Nest, sondern das ist einfach ein Schauobjekt. Der zeigt also, ich bin handwerklich geschickt, ich kann diese Laube, nennt man das, eben deshalb Laubenvögel, ja, wie eine Gartenlaube, so ein Unterstand oder so. Guck mal hier, ich kann das bauen und ich habe auch mir Mühe gegeben und eine Menge völlig gleicher Schneckenhäuser gesammelt. Und das Interessante ist, dass jeder Vogel echt eine völlig andere Idee hat, was er ästhetisch und überzeugend findet. Wenn man diese Nester vergleicht, das hier ist gleiche Art. Ein anderer, der hat gesagt, ich finde diese grauen Steine besonders schön. Der hat überall in seinem Gebiet hat der graue Steine gesammelt, die exakt gleich aussehen. Dann gibt es wieder einen anderen, der kann sich nicht entscheiden, der findet graue Steine schön und auch Schneckenhäuser und Knochen und mischt das Ganze. Na, guck mal hier, das ist mal nicht so eintönig, nur grau, nur weiß. Wie findest du das denn? Und wieder ein anderer, der macht es in Farbe, ja, der sagt, ich stehe auf blau. Meine Damen, wäre das was für Sie? Ein Traum in Blau. Und dann ist der Vogel selber auch noch sehr ästhetisch. Der hat knallrote Augen, ein leuchtendes Gefieder. So machen das die Laubenvögel. Und dann gibt es eine andere Gattung, auch Laubenvögel. Die sehen sehr schmucklos aus, aber die geben sich deshalb noch viel mehr Mühe mit ihrer Präsentation. Da sieht das dann so aus. Das ist also hier eine 1,50 Meter hohe Hütte, so dicht und so gut gebaut, dass ein Mensch da übernachten kann drin. Die hat aber auch nichts zu tun mit Nest, die ist nur deshalb gebaut, damit er da trocken seine Ausstellung präsentieren kann. Also ein reines Schauobjekt. Und dann sieht man hier, der hat verschiedene Sachen gesammelt, nach Farben sortiert und das macht ein Vogel, ja? Der offensichtlich Farbe gut unterscheiden kann, das ist schon nicht selbstverständlich. Viele Tiere sind völlig farbenblind, die Laubenvögel offensichtlich nicht. Aber jeder hat eine andere Idee, was sammle ich mal und wie arrangiere ich das? Und dann, ich könnte euch jetzt hier könnt ihr ja mal nach googeln, nach Laubenvogelnestern, da seht ihr im Internet hunderte von Bildern, wie jeder Laubenvogel eine andere Ausstellung vorbereitet und versucht, über diesen Weg Kontakte zu knüpfen. Also die Singvögel, die machen das ja mit ihrem Gesang. Die werden da kreativ, entwickeln neue Strophen, kopieren irgendwelche Töne, die sie irgendwo hören und versuchen da die Frauen mit zu begeistern. Finde ich auch schon sehr ästhetisch und menschennah, ja. Mehr als nur irgendwie Augenlängen und Muckis und Ästhetik, Kreativität. Und die Laubenvögel, das ist natürlich noch eine ganz andere Klasse hier. Ja, der hat offensichtlich Zivilisation in der Nähe und bedient sich dann da. So, das waren mal die Laubenvögel. Ihr seht, der ist äußerlich ganz unscheinbar. Aber der hat diese Idee, wenn es um Paarungspartnern geht, ich mache eine schöne Präsentation und lasse die Frauen sich das anschauen und die sollen sich dann für das Schönste entscheiden. Die fliegen dann also im Brutgebiet rum und gucken sich das alles an, die Damen, und was ihnen am besten gefällt, das wird dann der Paarungspartner. Ja, der Mensch verbindet eben mit Beziehung zwischen Mann und Frau sehr viel mehr. Er ist von Gott ganz anders angelegt. Er hat eine Beziehung, sucht eine Beziehung auf allen Ebenen, in denen Gott ihn geschaffen hat. Nicht nur eine körperliche, sondern besonders eine seelische und auch eine geistliche Beziehung. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und ja, wenn es heute eben so diesen Trend gibt, zu sagen, also Beziehung, das ist sehr schön, aber das ist auch verbunden mit Beziehungsstress, mit Aufwand, mit Verpflichtung, mit Einengung meiner Freiheit. Und ich bevorzuge das da doch, das für mich nicht zu machen. Eben aus diesem Grund, weil ich gerne frei sein möchte, weil ich diesen Beziehungsstress nicht haben möchte, der zwangsläufig auch ein Teil ist, das sollte man nicht verschweigen. Beziehung ist nicht nur der Genuss daran, sondern ist auch verbunden mit Investition, mit Arbeit, mit Selbstaufgabe. Aber wir als Gläubige, wenn wir den Jesus kennen, lesen einfach in der Bibel, dass Gott ganz allgemein sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Grundsätzlich ist mein Weg für den Menschen, dass ich diese Beziehung für ihn vorgesehen habe. Im Neuen Testament sehen wir, dass es Ausnahmen gibt, dass es tatsächlich Menschen gibt, die vor Gott erkennen, dass es für sie einen anderen Weg gibt, die auch diesen Weg dann mit Gottes Hilfe gehen können. Und da kommen wir nachher noch zu, dass es natürlich auch mehr Beziehungen gibt. Es gibt nicht nur die Beziehung des Menschen, des Mannes zur Frau und der Frau zum Mann, sondern es gibt die Beziehung zu Gott. Und egal wo Beziehungen fehlen, Gott kann das Fehlende ersetzen. Die Beziehung zu ihm kann kompensieren und Gott kann das für einen Menschen vorsehen. Aber grundsätzlich gilt es trotzdem, was Gott auf den Menschen gesprochen sagt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, die Bilder kennen einige von euch schon hier, deshalb wiederhole ich die nur kurz. Auf der Konferenz habe ich die kurz gezeigt, da ging es um eine Frau, da habe ich unsere älteste Mitarbeiterin genannt, ja, weil wir mit den Zellen dieser Frau heute im Labor arbeiten, Henrietta Lacks, die ist 1951 gestorben, die hatte einen Gebärmutterhalskrebs und diese Krebszellen haben für die Forschung den Vorteil, dass sie sich endlos weiter teilen, was normale Körperzellen nicht tun, die kann man deshalb im Labor kultivieren. Und obwohl diese Frau längst gestorben und beerdigt ist, leben ihre Zellen praktisch weiter. Und heute ist es in der Wissenschaft so, dass man hinterfragt, was macht überhaupt Leben und menschliches Leben aus? Wir sind ganz klar mehr als die Summe unserer Körperzellen. Und trotzdem gibt es immer wieder die Tendenz, dass man das darauf reduziert, den Mensch auf seine genetische Information. Und man sagt, im Prinzip wäre der Mensch ja jederzeit wieder zu rekonstruieren aus dieser Information. Man kann also mit technischen Verfahren kann man diese Informationen durch Klonierung wieder neu austragen lassen, zu einem neuen Menschen werden lassen und hätte eine identische Kopie. Und was wäre das dann? Wäre das der gleiche Mensch? Wäre das ein anderer Mensch? Wie kann man das auseinanderhalten? Was macht den Menschen aus? Das sind alles Zellen eben im Labor. Die werden auf Hunderten von Laboren auf der ganzen Welt verwendet, diese HeLa-Zellen. Und darum findet ihr auch ganz viele Bilder mit verschiedenen Färbemethoden. Und aus jeder dieser Zellen könnte man durch die Verfahren, die heute schon möglich sind, theoretisch diese Person, Henrietta Lacks, die schon lange nicht mehr lebt, wieder erstehen lassen. Aber es ist irgendwie klar, dass das nicht das ist, was den Menschen ausmacht. Dass der Mensch mehr ist als diese biologische Seite. Der Mensch entsteht bei dem Zeugungsakt mit der Verschmelzung von Sperma und Eizelle. Hier ist das Ganze unter dem Mikroskop festgehalten. Man kann das auch künstlich machen. Das ist hier so eine künstliche Befruchtung. Da wird also mit dieser großen Pinzette, Kapillare da, Pipette, wird das Ei festgehalten durch Unterdruck und dann wird so eine feine Kapillare hier eingestochen und dann wird gezielt ein Spermium da abgegeben. Das ist das Gleiche, was dann natürlicherweise abläuft, im Labor künstlich gemacht. Und das sieht jetzt so aus, äußerlich betrachtet, als hätte der Mensch damit die Fähigkeit, menschliches Leben zu starten. Klar, er manipuliert darum, er macht das Gleiche, was im Körper sonst abläuft, künstlich, aber der Mensch, der daraus entsteht, aus dem so gezeugten Vorgang, ist ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Früher hat man gedacht, das wäre irgendwie, gab es den Ausdruck Retortenbabys, als das neu war und man hat gedacht, wer weiß, was da rauskommt, ob das irgendwie seelenlose Monster sind, aber es ist natürlich Quatsch, das ist wiederum anders biologistisch gedacht, ja. Für den Menschen macht es keinen Unterschied, auf welche Weise das zustande kam, diese Verschmelzung. Er ist ein Mensch, weil Gott ihn zum Menschen macht, weil Gott ihm eine Seele gibt, weil Gott ihn kennt. Ja, und das die Frage heute im Umgang mit Menschheit ist eben, wann kann man sagen, wann das beginnt? Beginnt das erst, wenn da ein zentrales Nervensystem ist, wo der Mensch denken kann, oder beginnt es schon, wenn das Herz beginnt zu schlagen, oder kann man das überhaupt eingrenzen? Und er merkt, dass diese Gedanken problematisch sind, wenn man das festmachen will, ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Denn Menschsein ist etwas Kontinuierliches. Der Mensch ist von Beginn an Mensch und hat alles, was er von Gott zugedacht bekommt. Und was dann daraus wird, wie alt der Mensch wird, wie weit er sich entwickelt, das ist im Ratschluss Gottes auch schon festgelegt. Aber er wird nicht irgendwann Mensch, wenn er anfängt, über sich nachzudenken oder sich als Mensch zu erkennen, sondern er ist Mensch, weil Gott ihm als Menschen eine Würde gibt, weil Gott ihn als Mensch von Beginn an schon im Mutterleib bildet, wie die Bibel das sagt, im Psalm 139 zum Beispiel, dass Gott diesen Keim sieht und die Tage schon kennt, dass sie alle bei ihm schon eingeschrieben sind, dass also das Programm, die Biografie bei Gott schon feststeht, bevor sie sich entwickelt, bevor sie Wirklichkeit wird. Ja, jeder Mensch ist sowas wie ein eigenes Universum. Und deshalb ist jede Beziehung zwischen Menschen auch dadurch begrenzt, dass ich nie den anderen so sehen kann, wie er sich selber sieht. Immer nur einen begrenzten Einblick habe, immer nur so viel von dem anderen erlebe, in den anderen eindringen kann, wie er sich selber öffnet und offenbart. Und wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, dann ruft er dazu auf, dass Menschen, die eine Beziehung, so wie er das gedacht hat, eingehen, dass sie sich einander öffnen, damit wirklich diese Gemeinschaft auch da sein kann. Das ist ein Appell, der gilt für uns Gläubige, auch auf jeder Ebene. Die gilt für die Ehe untereinander, dass wir uns so öffnen, dass wirklich dieses Einfleischwerden auch auf den anderen Ebenen möglich ist. In der Biologie haben wir gesehen, da gibt es 1000 Möglichkeiten, wie Vereinigung stattfindet. Das bekommt jeder hin, aber auf der Ebene, dass die Seelen zueinander finden, eins werden, da ist nötig, dass man dieses Universum, was man in seinen eigenen Gedanken hat, dem anderen mitteilt, ihn da einblicken lässt. Und in der Beziehung zu Gott ist das genauso. Da kann ich sagen, ich bin errettet und irgendwie das reicht mir. Ich möchte nicht, dass jetzt mein ganzes Leben vor Gott ständig so, er kennt ja eh alles, aber er möchte auch, dass ich es ihm sage, dass ich mit ihm darüber rede, wo ich eigentlich denke, da wäre mir lieber, dass er nicht mitredet. Da bin ich irgendwo mein eigenes Universum und da möchte ich Gott nicht unbedingt mit hineinnehmen, weil mir da klar ist, dass müsste sich was ändern dann. Das ist nicht so, dass es zu Gott passt. Und Gott möchte, dass wir dieses, ja, Universum ist ein gutes Bild, weil es so grenzenlos ist. Ja? Unsere Gedankenwelt, die Gefühlswelt, die durchschauen wir selber nicht mal ganz. Die entdecken wir selber ständig neu, wenn wir reflektieren, also über uns selber nachdenken, uns klar machen, was treibt mich wozu, was sind meine Motivationen, was empfinde ich. Und dass wir darüber mit Gott reden und sagen, Gott, wir möchten dich, du kennst ohnehin ja alles, aber wir möchten dich bewusst da mit hineinnehmen. Wir möchten diese Gemeinschaft zu dir, wir möchten nicht allein sein ohne Gott in der Welt. Das sind wir, weil wir dich angenommen haben, sowieso nicht. Und deshalb möchten wir es auch leben und diese Freude daran haben, uns bewusst zu machen, dass Gott alles kennt. Der Mensch in seinen Beziehungen, diese erste Beziehung ist das, dass ein Universum eine in sich geschlossene Einheit sind, dass wir völlig und immer mit uns selbst beschäftigt sind, über uns selbst nachdenken und das unterscheidet uns auch von allen anderen geschaffenen Wesen, außer den Engeln, dass wir geistige Wesen sind, dass wir uns selber reflektieren. Es gibt viele Tiere, die eine Selbsterkenntnis haben, die sich im Spiegel erkennen. Ein Affe, ein Delfin, manche Papageienarten. Wenn die in den Spiegel gucken, dann denken die nicht, das ist ein anderer Affe, sondern dann merken die, das bin ich. Und wenn man dem irgendwie einen Farbtupfer an den Kopf gemacht hat, da kann man das am einfachsten mit nachweisen, fängt er sofort an, sich da zu kratzen, zu gucken, was habe ich da. Da sieht man, der weiß, das ist mein Kopf, das ist nicht ein anderer Affe, sonst wäre das unlogisch. Ja, das ist ein einfacher Test, mit dem man feststellen kann, erkennen Tiere sich selber. Und dann kann man natürlich darüber spekulieren, wie weit geht das, wie weit kann der Affe, wenn er sich selber schon erkennt, darüber nachdenken, wer er ist. Aber es gibt keine Hinweise, dass das irgendwie weitergeht, dass der Affe mehr Selbstreflexion hätte, als einfach zu wissen, wie er aussieht und das zusammenzubringen, das Spiegelbild mit seinem Selbstbild und so. Der Mensch ist da sehr komplex strukturiert. Und Gott möchte nicht, dass das bei dieser Ebene bleibt, der Mensch mit sich selbst, der Mensch allein. Denn der Mensch allein, der läuft in jeder Hinsicht in eine Sackgasse. Wer sich nur mit sich selber beschäftigt, der bekommt nie ein normales, gesundes Bild davon, wie er auf andere wirkt, wie er sein müsste, was er anders machen müsste. Der baut sich da ein eigenes Bild und erfährt nie, ob das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Das erfährt er erst in der Gemeinschaft. Das meiste in der Gemeinschaft mit Gott. In der Gemeinschaft mit Gott möchte er uns zeigen, wie er uns sieht, wer wir sind. In der Gemeinschaft mit Gott können wir uns als Sünder erkennen, die ihn brauchen, die sich von ihm verändern lassen müssen. Und dann in zweiter Linie kommt die Gemeinschaft, so wie Gott das sagt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Von dem ersten wird noch gar nicht gesprochen in 1. Mose, weil das ja noch da war. Vor dem Sündenfall bestand eine innige Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Gott konnte da im Garten spazieren gehen, mit dem Menschen zusammen sein. Es war noch nichts Trennendes da. So ist der Mensch eigentlich geschaffen. Das ging verloren und seitdem ist das die erste Beziehung, um die wir uns kümmern müssen. Die wichtigste Beziehung. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt nach dem Sündenfall. Es ist eine Katastrophe, wenn der Mensch ohne die Beziehung zu Gott bleibt, in dieser Hinsicht allein in der Welt ist. Ohne Gott in der Welt, das in der Bibel steht, Atheos steht da, als Atheist, das heißt ohne Gott. Das darf nicht so bleiben und das macht uns dann bereit für die weiteren Beziehungen, wenn wir eine gesunde Beziehung zu Gott haben. Damit gelingen die anderen Beziehungen, weil sie uns vergebungsbereit machen, weil sie uns helfen, mit unseren Fehlern umzugehen, zuzugeben, dass wir nicht perfekt sind. Und daraus gibt es Beziehungen zu Kindern. Seid fruchtbar und mehret euch, ist der nächste Auftrag, den Gott dann gibt, der aus dieser Beziehung folgen soll, wenn er Kinder schenkt. Und daraus ergibt sich eine größere Beziehung, Verwandtschaft. Und heute hat Gott für uns was ganz Neues, Familie Gottes, das ist noch mehr als Verwandtschaft, das ist Beziehung zu allen Gläubigen, zu allen Geschwistern. Und weil das eben auch in diesem Rahmen ist, weil die Beziehung zu Gott etwas ist, was alle verbindet, ist das eine Beziehung, die auch sehr intensiv ist. Außerdem sind wir natürlich in eine Beziehung zu unserer Umwelt gestellt, aber die ist von ganz anderer Art als diese zwischenmenschliche Beziehung. Und die Beziehung zu Gott. Und wir merken das, dass wir die Beziehung zur Umwelt, zu Räumen, wenn ihr hier geboren seid, liebt ihr sicher alle Schmalkalden, dann ist euch die Stadt vertraut, das löst auch irgendwie Gefühle aus, Heimat, Verbundenheit, dass man irgendwo sich zu Hause fühlt, sich geschützt fühlt, sein eigenes Haus. Alles Mögliche, was man schätzt an Beziehungen zur Umwelt, und das sind solche räumlichen Beziehungen zum Beispiel, das hat nicht die gleiche Qualität wie Beziehungen zu anderen Menschen. Das hat nicht die gleiche Tiefe. Und das ist bei Tieren eben völlig anders. Tiere, die haben starke Präferenzen, wo sie sich am liebsten aufhalten, ob es kalt oder warm oder dunkel oder hell oder feucht oder trocken mögen. Und das bestimmt das ganze Verhalten. Ja? Und dann in zweiter Linie kommt Artgenossenverhalten und so. Und bei Menschen ist das ganz anders. Der Mensch, der kann auf vieles verzichten, was ihm nicht so gut passt, ob heiß oder kalt, Hauptsache mit den Menschen zusammen, die mir was bedeuten. Ja? Das kommt ganz vorne. Ja, heute gibt es einen starken Trend, diese Beziehungen tatsächlich mal auf der biologischen Ebene auch festzumachen. Welche Hormone spielen eine Rolle? Was läuft da im Gehirn ab, wenn ich einen Menschen sympathisch finde, mich vielleicht sogar verliebe? Und da entsteht das Bild dann in dieser Forschungsrichtung, als ob das dann schon Erklärungen wären. Ich meine, ich sehe, da passiert was und dann versuche ich, das so zu drehen, als ob, weil da was passiert ist, verliebe ich mich. Ja? Und das ist natürlich das Ganze auf den Kopf gestellt. Von der Bibel her denken wir eigentlich, dass der Geist des Menschen eine Sache ist, die sich auf dieser Ebene nicht finden lässt. Wir können zwar sehen, was passiert, wenn ich mit meinem Geist willentlich einen Entschluss treffe, dann hat das zur Folge, dass da zwischen den Synapsen in meinen Neuronen, in meinen Nerven Aktionspotenziale hin und her geschossen werden und da was passiert, was gerechnet wird und dann auch Reaktionen erfolgen an meinen Muskeln und Bewegungen. Das ist alles gut bekannt und untersucht, aber was dem vorausging, wie dieser Willensentschluss zustande kam, das kann man auf der Ebene nicht rekonstruieren und recherchieren. Also, nicht das, was da passiert, ist Ursache dessen, was dann rauskommt hinterher, sondern es gibt noch eine Ebene, die da vorkommt. Und das hat zu tun mit meiner Freiheit, die ich als Mensch habe. Einer Freiheit, die außerordentlich ist und nur dem Menschen gegeben ist. Und da gibt die Bibel eben auch verschiedene Hinweise, wenn sie über Tiere spricht. Ein Tier war ich bei dir, sagt der Asaf, als er da hinkommt, im Psalm 73 zu erkennen, wie er vorher gedacht hat von Gott. Und als er erkennt, dass er vor Gott die Freiheit hat, Gott zu lieben, auch wenn er davon nicht erwartet, dass er direkt was zurückbekommt, dass er eben die Freiheit hat, sich für Gott zu entscheiden. Jakobus spricht darüber so, die Unvernünftigen, oder Judas auch, unvernünftige Tiere, die nur das tun, was sie tun müssen, die instinktgetrieben sind. Und im Gegensatz dazu kann der Mensch sich bewusst für oder gegen etwas entscheiden. Und das ist, wenn man sich das überlegt, erstaunlich, dass Gott so eine Freiheit geschaffen hat. Dadurch ist natürlich sehr viel Unordnung entstanden. Die Sünde ist dadurch gekommen, weil der Mensch diese Entscheidungsfreiheit hatte. Es gibt ja Nationen, die haben eine absolute Ordnung im Land. Ja? Das sind Bilder von der 65-Jahr-Feier in Nordkorea. Das ist ein Volk, was völlig im Gleichtakt marschiert. Ja? In der DDR haben sie auch versucht, so etwas Ähnliches zu installieren. Das hat ja nicht sehr lange gehalten, keine 65 Jahre gehalten. Aber die Älteren kennen das hier noch, dass eben solche Paraden gab und man versucht hat darzustellen, wir sind ein Volk, was völlig, hier ist Ordnung, hier wird im Gleichtakt marschiert. Und Gott hätte uns ja auch so schaffen können, dass wirklich der Mensch in einer perfekten Gemeinschaft als Volkskörper funktioniert und im Gleichschritt marschiert und auch so mit Gott umgeht, dass Gott was sagt und das wird sofort getan. Aber es ist ein Widerspruch zwischen Ordnung, wie wir sie hier in Nordkorea haben, und Freiheit, wo es eigene Entscheidungen gibt. Das sieht zwar irgendwie wunderschön aus, wenn hier so eine perfekte Choreografie dahinter ist, aber es hat überhaupt nichts zu tun mit Freiheit und Individualität, dass ich als Mensch ein eigenes Universum bin, sondern das muss ich hier ausknipsen, das eigene Universum. Da kann ich nur das, was mir vorgegeben wird, reproduzieren und da ist auch nichts anderes gefragt und gewollt. Und Gott stellt sich da als unser Schöpfer ganz anders dar und sagt, die Beziehung zu mir, die ist nicht so eine Beziehung. So wie das hier in 1. Korinther 14, Vers 33 steht. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung, wie in allen Versammlungen der Heiligen. Steht das da? Das wäre schlimm, ne? Das wäre so ein Gott, der im Gleichtakt marschieren lässt. Ein Gott der Ordnung. Aber da steht, es ist ein Gott des Friedens. Und das ist eben eine ganz andere Sache. Frieden ist Ordnung plus Freiheit. Dass ich eben von Gott sehe, was ist gut, was möchte Gott. Und da kann ich mich freiwillig zu entschließen. Und dann ist Frieden da. Dann ist eine Beziehung da, die von Frieden. 7-mal wird Gott im Neuen Testament der Gott des Friedens genannt. Keinmal der Gott der Ordnung. Obwohl das kein Widerspruch ist. Gott schätzt, wenn durch den Frieden auch eine äußere Ordnung entsteht. Hier geht es ja um das Verhalten als Gemeinde, als Versammlung. Ja? Dass da Frieden ist, weil eine gewisse Ordnung und Rücksichtnahme ist. Eine ganz natürliche Sache, die entsteht, wenn Freiheit und Ordnung sind, dann ist Frieden da. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm, dem in Jesus zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Kolosser 1, Vers 19 und 20. Der Jesus musste sterben, um diese Beziehung möglich zu machen. Die Beziehung zu Gott, den Frieden mit Gott, die Versöhnung. Dass wieder eine Beziehung da ist, dass der Mensch nicht allein bleiben muss. Im Alten Testament gab es dafür die Opfer, mit denen Gott gezeigt hat. Hier, das ist vorübergehend, ist eine Sühnung da durch das Blut von Opfertieren. Aber ich muss euch daran erinnern, es muss noch was passieren, dass wieder diese Gemeinschaft wirklich da sein kann. Die Sühnung bedeutet nur eine vorübergehende Bedeckung. Und durch den Herrn Jesus ist dann durch sein Blut wirklich die Sünde weggetan worden, die bis dahin nur bedeckt war. Ich möchte an ein paar Bibelversen noch zeigen, was die Beziehung Gottes zu uns heute angeht. Das ist hier eine Illustration von der Geschichte aus Lukas 10, der barmherzige Samariter. Wenn wir Lukas 10 aufschlagen, wer seine Bibel dabei hat. Ich denke, dass die meisten dieses Gleichnis von Jesus gut kennen, aber ich möchte es trotzdem noch mal vorlesen. Dass dieser Gesetzesgelehrte, den Jesus versucht, das heißt, der ihm eine Frage stellt, eigentlich um selber in einem besseren Licht dazustehen. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Vers 25, und der Jesus sagt zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er zitiert dann die Gebote. Und der Jesus sagt, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Da er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus erwiderte und sprach, ich bin im Vers 30, ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und dem Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte. Er kam und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Tag zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn, und was irgend du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wer von diesen 3 meinst du, ist der Nächste gewesen von dem, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und tu du ebenso. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der Schriftgelehrte hat gedacht, er ist in der Lage, die Gebote Gottes zu halten. Und der Jesus bestätigt das ja. Tu dies und du wirst leben. Das scheint doch eine ganz logische Sache zu sein. Wenn ich die Gebote halte, dann bin ich gut genug für Gott und lebe dadurch. Aber dann erzählt er diese Geschichte. Und die Frage, die der Mann gestellt hatte, war ja, wer ist mein Nächster? Und so fragt der Herr Jesus am Ende, wer war der Nächste von dem, der unter die Räuber gefallen war? Der Nächste von ihm, das war dieser barmherzige Samariter. Und er möchte eigentlich, dass der Schriftgelehrte auch erkennt, ich brauche so einen Nächsten. Ich brauche einen, der mir der Nächste ist. Denn er hat ja nicht die Frage gestellt, wer ist denn jetzt mal einer, dem du helfen könntest? Wer sind denn diese Opfer, die am Weg liegen? Sondern er hat gesagt, wer war der Nächste? Du hast gefragt, wer ist mein Nächster? Und jetzt zeige ich dir an dieser Geschichte, wenn du aufgepasst hast, Schriftgelehrter, dann fragst du dich doch, warum fragt der Herr jetzt, wer ist der Nächste von dem? Warum dreht er die Frage rum? Dann müsste ich doch erkennen, ich gleiche dem Mann, der da liegt und sich selber gar nicht helfen kann. Und ich brauche einen, der sich so um mich kümmert, der meine Wunden verbindet. Für Wunde steht hier das griechische Wort Wunden, Traumata. Und das kennen wir heute auch, dass das ein ganz allgemeines Wort ist. Auch seelische Wunden, oder wir verwenden Traumata besonders für seelische Wunden. Und da geht es meistens um Dinge in Beziehungen. Und das ist so viel schwerwiegender als körperliche Wunden. Wir haben in der Forschung sehr viel mit Wundheilung gearbeitet, das untersucht. Das sind keine schönen Tierversuche, aber es ist sehr erstaunlich, wie schnell der Körper Wunden heilt. Da werden also jeden Tag dann Aufnahmen gemacht und dann kann man dahinter eine Serie draus machen. Und wenn man die in Zeitraffer abspielt, dann sieht man, wie da eine Wunde verschwindet einfach. Die wächst zu, der Körper, der bildet so schnell neues Gewebe, überwächst die Wunde. Und ja, bei so Versuchstieren, die sind da noch schneller als der Mensch. Da ist schon nach einer Woche meistens kaum noch was zu sehen davon. Körperliche Wunden, Schnittwunden, Verbrennungen, Brüche. Wie gut, dass wir so gemacht sind von unserem Schöpfer, dass das alles relativ kurzer Zeit heilt. Wir sind sehr ungeduldig, uns kommt das dann sehr lange vor, Aber wenn wir mal ein paar Jahre zurückblicken, dann haben wir das schon fast vergessen, wie schnell sich diese Wunden geschlossen haben. Aber die seelischen Wunden, die Traumata, die wir deshalb erleiden, weil wir nicht allein sein wollen, weil wir als Mensch angelegt sind auf Beziehungen und darin oft Enttäuschung erfahren, Zurückweisung, Versagen, eigenes Versagen, Versagen von anderen. Da brauchen wir jemanden, der diese Wunden verbindet. Und der Jesus zeigt in dem Gleichnis, auch dafür bin ich gekommen. Ich bin gekommen, um überhaupt dich Verwundeten und Gescheiterten und Hilflosen aufzunehmen, aber ich bin auch gekommen, um deine Wunden zu verbinden. Und der Jesus ist wirklich derjenige, der weiß, wie wir uns fühlen, wie wir empfinden, wenn wir Wunden erlitten haben. Und da rede ich jetzt nicht von Schnittwunden, sondern Traumata. Er kann uns da heilen. Und wir können mit unseren Wunden uns von ihm verbinden lassen. Dann haben wir im gleichen Evangelium, einige Kapitel später, in Lukas 15, diese drei verschiedenen Bilder, wie der Jesus zeigt, wie er die Gemeinschaft erneuern will. Der dreieine Gott, was er tut, um Menschen zu sich zu nehmen, um eine Beziehung zu ihnen zu haben. Das Gleichnis von dem Hirten, der dem Schaf nachgeht, was sich verlaufen hat und es zurückholt. Das Gleichnis von der Frau, die eine Münze, eine Drachme verloren hat und dann ein Licht anzündet und dann sieht, wo die Drachme ist und sie wiederfindet. Und von dem Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet. Drei verschiedene Bilder, die den Menschen in drei verschiedenen Sichten zeigen. Das eine ist das Schaf, was Mist gebaut hat, was weggelaufen ist, was ungehorsam war, was in Eigenwillen weg ist und jetzt völlig hilflos ist und einen braucht, der ihm nachgeht und es zurückholt, der aktiv wird, der sich auf die Suche macht, der sich in die Dornen begibt und es auf die Schulter nimmt und trägt. Und die Drachme, die liegt irgendwo und kann gar nichts machen. Die braucht erstmal Licht, dass sie sieht, wo sie ist. Und der verlorene Sohn, der ist auch durch eigene Schuld bei den Schweinen gelandet. Aber der ist jemand, von dem erwartet, dass er irgendwann sagt, ich will mich aufmachen, ich will umkehren, ich will mich meiner Sünde, meiner Vergehung stellen. Ich will bekennen, ich habe gesündigt und ich will umkehren. Die ersten beiden können gar nichts tun. Bei dem Lamm ist jemand nötig, der aktiv wird, der rausgeht, der es rausreißt. Beim zweiten wird Licht gebraucht. Und beim dritten, da ist nur einer nötig, der wartet und so da steht. Und die Entscheidung ist bei dir und mir. Ein Bild davon, wie der Herr Jesus, der gute Hirte, uns nachgegangen ist und für uns ans Kreuz gegangen ist. Wie der Heilige Geist Licht in unser Leben bringt. Er ist es, der beim Lesen der Bibel uns zeigt, hier bist du gemeint, der beim Verkündigen des Evangeliums die Zuhörer anspricht und der Herz trifft und sagt, das gilt dir. Du brauchst Jesus, du musst dich bekehren, du musst umkehren, du bist der Sünder, du kannst so wie du bist nicht zu Gott kommen. Der bringt Licht da rein. Und das Letzte, das ist der Vater, Gott, der auf den Sünder wartet, der umkehrt und bereit ist, ihn aufzunehmen, ihn mit offenen Armen zu empfangen. Gott möchte Beziehung zu den Menschen. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut, dass er seit dem Sündenfall die Verbindung zu Gott abgebrochen hat. Er muss zurückkommen. Ich möchte wieder Gemeinschaft haben mit den Menschen und ich will ihn segnen mit den ganzen anderen Beziehungen. Ich will ihn segnen als Mann und Frau, mit einer Ehe. Ich will ihn segnen mit Kindern. Ich will ihn segnen in einer Gemeinde. Beziehung zu seinen Geschwistern. So hat Gott uns gemacht. Und das meiste, was wir genießen können im Leben, das geht über diese Schiene, über Beziehungen. Wir können uns an so vielen Dingen erfreuen. An gutem Essen und tollen Getränken und Urlauben und Erlebnissen und Wellness. Und das sind alles ganz klar Segnungen, die Gott auch gibt als Schöpfer, die auch zum Genuss da sind. Und das dürfen wir alles mitnehmen. Aber die tiefsten Empfindungen, das tiefste Glück, die tiefste Freude, die haben wir, wenn wir Liebe erfahren, Beziehung erfahren. Zuerst angenommen sein bei Gott, aber dann auch angenommen sein bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei meinen Geschwistern, bei meinen Freunden. Ich finde das wunderschön, dass Gott so geschaffen hat. Gut in der Zeit, ja? Gerade erst eine Stunde um, das ist schön. Das ist ja ein kleines Beispiel, da geht es um einen Ameisenlöwen. Hier oben, das ist der Ameisenlöwe, das ist die Larve einer Libelle, der Ameisenjungfer. Wir bringen die immer mit vom Reiherhals. Bei uns gibt es die nicht. Die brauchen also Sandböden, die so positioniert sind, dass sie nicht nass regnen können. Also im Reiherhals gibt es ja diese Bungalows und die sind alle so überbaut auf Sandboden und darunter sind massenhaft die Trichter von den Ameisenlöwen. Sonst hat man die nur da, wo irgendwie so Baumwurzeln sind, die so schräg stehen. Muss auf jeden Fall sandiger Boden sein. Das gibt es bei uns im Oberbergischen nicht. Hier vielleicht auch nicht so. In Brandenburg ist der ganze Boden ein Sandkasten und da können die gut leben. Und da lebt dann diese Larve vom Ameisenlöwen da oben. Die wird bis zu 2 Zentimeter lang, hat so riesige Greifklauen vorne. Die sind innen hohl und damit spritzt er dann in seine Beutetiere ein Sekret hinein, was die auflöst und saugt die aus, wenn die in diese Trichter reingerutscht sind. Der lebt 2 Jahre lang, steckt er im Sand als Ameisenlöwe und danach macht er diese Sandkugel, das ist so sein Gespinst, ja, der puppt sich also ein und verklebt das mit Sand und dann irgendwann steigt er da aus, so sieht das dann nachher aus, da sieht man diese Reste von dem Gespinst, wo er sich mit eingesponnen hat, von dieser Larvenhaut und fliegt da aus dieser Kugel raus, ja, wir haben das lange untersucht, die also immer schön gefüttert, reicht so eine Tupperdose, ja, der braucht nur ab und zu mal Ameisen und dann nach 2 Jahren steigen die aus und das ist einfach ein wunderschönes Bild und da haben wir dann das mal genau sehen wollen, wie das aussieht, wenn der aus der Kugel rauskommt und das hat nicht ganz funktioniert, anscheinend braucht er irgendwie den Sand, um sich da rauszuarbeiten, ne? Wenn man die Kugel also jetzt auf den Sand legt, was ganz unnatürlich ist, dann bleibt er da stecken und das habe ich gedacht, das ist ein ganz trauriges und ergreifendes Bild für einen Menschen, der sein Leben lang im Dreck steckt und es nicht schafft, weiterzukommen. Gott hat uns gemacht, nicht um im Dreck zu stecken, sondern um zu fliegen. Ja? Wir sind zum Fliegen geboren, wie diese wunderschöne filigrane Ameisenjungfer, die Libelle, die so gar keine Ähnlichkeit hat zu diesem borstigen, stacheligen Ameisenlöwen, der da im Sand steckt. Und das Bild, was Gott verwendet für diesen Veränderungsprozess, das ist eben Metamorpheo, ganz Umwandlung heißt das, ja, wie man das bei Insekten auch nennt, Metamorphose, dieser Schritt von der Larve zum ganz anders gestalteten Imago, erwachsenen Tier. Das ist das, was hier steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Verwandelt heißt, wir machen eine Metamorphose durch, wir werden ganz umgestaltet. Das, was dahinterher sein soll, das hat nicht mehr viel Ähnlichkeit mit dem, was natürlicherweise da wäre. Moralisch, geistlich gesehen, äußerlich natürlich schon. Aber Gott möchte einen ganz neuen Menschen aus uns machen. Er möchte, dass wir immer weiter verändert werden, dadurch, dass wir sehen, wie er ist. Und das hat eben dieses Verändertsein sehr viel auch mit Beziehungen zu tun. Wir können nur von Gott verändert werden, steht hier, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, mit ihm Gemeinschaft haben, das verändert uns. Und das ist tragisch, wenn wir irgendwie da was begonnen haben und dann so auf halbem Weg da stecken bleiben, nie erleben, wie das ist, wenn diese Veränderung einen Abschluss erreicht. Und das wird dann natürlich sein im vollkommenen Sinn, wenn wir beim Herrn Jesus sind, dann erst sind wir fertig und dann auf einen Schlag, wenn der Jesus jetzt kommt, dann ist dieser Prozess auf einen Schlag für uns alle abgeschlossen und wir sind so verwandelt, wie der Jesus uns haben möchte und werden in der Ewigkeit so bleiben. Aber ein Mensch, der gehört hat, Gott will mich, Gott will eine Beziehung zu mir und da irgendwas von mitbekommen hat und dann begonnen hat, sich Gott zuzuwenden und das nicht durchzieht, der bleibt ebenso auf halber Strecke stecken und verhungert dann wie so eine steckengebliebene Ameisenjungfer hier. Und das ist kein schönes Bild. Alle, die hier mit sitzen, haben zumindest heute gehört davon, Gott möchte dich, der Jesus ist für dich gestorben. Du brauchst diese Beziehung zu Gott, sie ist Grundlage für alle anderen Beziehungen, für ein gelingendes Leben, für Genuss an Gemeinschaft. Also zieh es durch, schau dir an, wer der Herr Jesus ist, sieh etwas von seiner Herrlichkeit, komm zu ihm und dann hat Gott etwas sehr Schönes für uns. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, es ist gut, dass der Mensch Kind Gottes wird, zu Gott kommt und durch ihn auch Gemeinschaft mit anderen Menschen genießt, auf allen Ebenen. Das ist so eine erste Botschaft, die schon in der Schöpfung drinsteckt, von der ersten Seite der Bibel an und die sich bis in die Ewigkeit entfaltet. Wenn wir im Himmel sind, dann werden wir erstmal wissen, was Gemeinschaft überhaupt ist. Heute haben wir so viele Sachen, die das trüben, ja, die irgendwo zwischen uns stehen, alte Geschichten, die wir nie ganz wieder aufrollen konnten oder besprechen konnten, die immer irgendwo im Hintergrund sind. Damit müssen wir irgendwie umgehen. Das wird sich nicht ändern, solange wir Menschen sind. Und dann im Himmel, da heißt es, dass alles ist wie Gold, aber durchsichtig wie Glas. Eigentlich paradox. Gold ist nicht durchsichtig wie Glas. Aber im Himmel ist alles von dieser Herrlichkeit gekennzeichnet. Davon spricht das Gold, aber auch völlig transparent. Da habe ich nichts und du nichts, was wir uns nicht auch erzählen können. Wir durchschauen uns, wir haben nichts Verborgenes. Es ist alles durchsichtig wie Glas. Wenn das heute schon so wäre, wären perfekte Beziehungen heute schon möglich. Aber so wird es einmal sein.